Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast. Ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Ein herzliches Glück auf aus Freiberg.
Glück auf. Wünschen wir, glaube ich, auch der Immobilienwirtschaft. Das ist unser heutiges Thema. Warum Deutschlands Immobilienmarkt in Straucheln gerät und was jetzt passieren muss. Das ist ja für alle, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, in Immobilien investiert sind oder ein Eigenheim haben oder das vorhaben, etwas schwieriges Thema. Beziehungsweise, ich habe aus den ein, zwei Minuten Vorgespräch schon erfahren, vielleicht gibt es da auch Lösungen. Wir schauen es an und tauchen direkt ein. Herr Professor Leukefeld, was genau verstehen Sie denn unter diesem Kippmoment im deutschen Immobilienbestand? Woran zeigt sich dieser heute?
Also ich denke, früher lag ja der Wert einer Immobilie im Stein und das hat sich verändert. Heute liegt also der Wert im Prinzip in den zu erwartenden Zahlungsströmen der Mieter. Und die Mieter sind mobil und das ist das Hauptproblem. Wir haben also heute einen Immobilienmarkt, der ist ja immobil, Immobilienmarkt. Und wir haben mobile Mieter und die gehen natürlich von der Lage dorthin, wo es am schönsten ist, wo die Mietmodelle am günstigsten, wo bezahlbares Wohnen ist, wo Ökologie eine große Rolle spielt, die Mobilität, wo schnelles Datenvolumen ist. Und das wird den Wert der Immobilien massiv verändern. Und diesen Kipppunkt, den Sie ansprechen, da sprechen wir auch in der Zukunftsforschung vom gestrandeten Anlagevermögen. Und gestrandetes Anlagevermögen im Moment kann entstehen durch ein paar große Trends und viele kleine Trends natürlich. Ich nenne mal die sechs großen Trends, über die wir eben heute sprechen werden. Das ist zum einen die CO2-Steuer. Das ist zum anderen sind die Instandhaltungskosten, die explodierenden. Das ist die Kaufkraft der Mieter. Das ist die Energieeffizienzklasse, das ist das Thema Netzdienlichkeit, also sind Gebäude netzdienlich oder nicht. Und last but not least natürlich die neuen Spielregeln in der Kreditvergabe, also die ESG-Kriterien. Das sind so die sechs wichtigsten Haupttrends, die im besten Falle zu einer sehr attraktiven und wirtschaftlichen Immobilie führen, im schlechtesten Fall zum totalen Wertverlust.
Totaler Wertverlust ist natürlich etwas, was man mit Immobilien eigentlich gar nicht in Verbindung bringt. Deshalb schlucke ich da jetzt einmal und denke, da werden auch einige es mir gleich tun und sagen, kompletter Wertverlust geht ja gar nicht. Also Immobilien, Betongold, ne, das ist ja die Anlageklasse schlechthin der letzten 80 Jahre. Jetzt sagt der Professor Leukefeld, was ist denn da los? Ne? Da müssen wir aufpassen. Und vor allen Dingen Kippmoment, haben wir den gerade? Reden wir von Momentum oder ist das Status quo oder Status Futurum, wann kommt der?
Wir sind im Prinzip davor, kurz vor dem Kippmoment. Und viele dieser Themen, die ich angesprochen habe, sind ja politisch gesteuert. Das heißt, die kommen ganz überraschend. Und auch hier hat die Politik wieder gut gemeinte Sachen losgetreten, die sich aber dann ins Gegenteil wandeln. Also diese Rebound-Effekte sozusagen. Und ich denke, ab nächstes Jahr kann der Kipppunkt schon beginnen. Und dann muss man eigentlich handeln.
Handeln heißt?
Überlegen, was kann ich mit meiner Immobilie tun, um sie wirtschaftlich zu machen, wenn die Randbedingungen alle dagegen sprechen, verkaufen und in eine neue Immobilie investieren, die diesen Negativtrends entgegensteht. Ich glaube, darüber sprechen wir ja dann am Ende des Podcasts. Nachdem wir die einzelnen Trendmomente mal aufgedröselt haben, werden wir am Ende mal überlegen, was kann man dagegen tun mit seiner Immobilie. Oder muss man eben verkaufen? Und ich erlebe im Moment viele Immobilieninvestoren, die sagen, also bei dieser Immobilie ist einfach kein Spielraum mehr, um etwas dagegen zu setzen. Ich verkaufe.
Reden wir mal über so klassische Illusionen, Ammenmärchen aus Ihrer Sicht, die es gibt im Bereich Immobilien, Immobilienwerte. Was haben wir denn da? Ich habe gerade eben schon gesagt, Betongold, ne? Also Immobilien rechnet sich immer. Das sind ja so klassische Aussagen, die es gibt. Welche davon würden Sie noch unterschreiben und bei welchen sagen Sie, nee, die müssen wir ad acta legen?
Also ich glaube schon, dass Immobilien neben Metall, also Gold, Aktien und solchen Dingen schon ein sehr wichtiges Standbein ist, um sich Werte zu schaffen, um vielleicht eine Altersvorsorge auch aufzubauen, also solche Dinge. Aber man muss natürlich immer diese Marktbedingungen sich anschauen. Und da die Politik eben extrem in die Marktwirtschaft hinein dirigiert, kann man sich jetzt nicht mehr einfach auf die alten Thesen verlassen mit dem Betongold. Ne? Also man sieht das hier in meiner Heimat im Erzgebirge. Dort stehen viele Immobilien einfach leer. Und die kriegen sie auch nicht mehr verkauft, weil dort sind nur noch alte Menschen, da gibt es keine Jobs. Ne? Man hat eine schlechte Energieeffizienzklasse, Horrorheizkosten, die Leute auch nicht mehr aufbringen können. Und die stehen einfach leer. Die stehen vor sich hin, aber sie haben ja auch Kosten, Grundsteuer und Anschlussgebühren und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist ein Goldbarren, den lasse ich im Schrank liegen, der kostet kein Geld, sondern eine Immobilie kostet ja immer Geld. Na, und ich muss auch einen Werterhalt machen, habe Sicherungspflichten und so weiter. Und jetzt, das war so der Klassiker, dass die Lage. Und das verändert sich eben gerade durch diese massenhaften Trends, über die wir ja gleich sprechen. Und dort muss man sich mit den Trends A beschäftigen und B schnell handeln.
Was haben wir denn für einen externen Druck jetzt bei der ganzen Nummer? Weil jetzt die letzten 50 Jahre zurückgeblickt, gab es ja jetzt nicht regulatorisch so große Auflagen, dass man gesagt hat, da müssen wir jetzt machen. Ne? Jetzt kam vor einigen Jahren das große Thema Heizen. Da gerne der Verweis auch an unsere Podcast-Folge Oma Merenke. Ne? Da hatten wir auch drüber gesprochen, was mache ich denn jetzt, oh Gott, und Wärmepumpen und alles, was da so schön kam aus der Regierung. Was haben wir denn aktuell für einen regulatorischen Druck, auch Stichwort ESG-Kriterien, und inwiefern führt das zu einer Entwertung bestehender Gebäude?
Also fangen wir mal an mit diesen neuen Spielregeln in der Kreditvergabe. Damit fangen wir jetzt mal an. Die ESG-Kriterien, also die Nachhaltigkeitskriterien. Man hat ja früher Kredite beantragt und vergeben und da ging es eigentlich nur um die Sicherheiten, um die Bonität desjenigen, der den Kredit beantragt, ne? Also Sicherheit eher, was hat er noch für Immobilie, für Vermögenswerte oder ist das Haus, was er baut, selber der Gegenwert, wird es ins Grundbuch eingetragen und so weiter. Was hat er für Einnahmesituationen, wie sieht die BWA aus? Und jetzt ist ja praktisch ja, weltweit neu, wird die Vergabe eben auf solche Nachhaltigkeitskriterien umgestellt. Und da müssen Sie sich vorstellen, das beginnt nächstes Jahr schon und übernächstes Jahr verschärft sich das. Und man rechnet durchaus damit, dann ab 27, wenn Sie einen Kredit aufnehmen, um neu zu bauen oder zu sanieren, dass Sie im Prinzip komplett durchleuchtet werden. Also nicht nur diese Cashflow-Geschichte, wie viel haben Sie auf dem Konto und welche Werte haben Sie als Sicherheiten da, das ist ja auch normal, sondern man prüft dann, ob Sie Ihr Wasser im Kreislauf führen, ob Sie genügend E-Autos haben, die Frauenquote stimmt, ob Sie die Gendersprache anwenden, ob Sie Produkte irgendwie einkaufen, wo über 20 Ecken doch vielleicht Kinderarbeit dranhängen könnte. Also wirklich, es wird extrem alles durchleuchtet. Und je nachdem, ob Sie die ganzen Dinge erfüllen können, also reden wir von 60-seitigen Anträgen, die Sie dann ausfüllen müssen, wo jetzt Banken schon selber intern ihre Mitarbeiter schulen, wie man überhaupt an diese ganzen Daten rankommt. Also ein riesen bürokratischer Akt, um überhaupt erstmal an diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten ranzukommen. Und ich würde mal behaupten, die Masse der Immobilieninvestoren kann diese Kriterien nicht vollständig erreichen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dann kann das zwei Folgen haben. Also wenn Sie ganz wenig dieser Kriterien erreichen, dann kriegen Sie gar keinen Kredit mehr. Wenn Sie nur einen Teil erreichen, kriegen Sie ganz schlechte Zinsen. Das heißt, das wird sozusagen im Neubau eine riesige Bremse reinwerfen und in der Sanierung in der Regel fast den Sanierungsmarkt zum Erliegen bringen. Also wir sind ja jetzt nur bei unter 1% Sanierungsquote pro Jahr in Deutschland. Also das ist sozusagen eine lächerliche Zahl. Wir müssten viel schneller sein. Und viele Immobilienbesitzer werden dann gar keine Kredite mehr kriegen. Das Problem ist ja auch, sie müssten es ja umlegen auf die Mieter. Und wenn sie jetzt immer verstärktere Mieterschutzgesetze haben, was ich verstehen kann auf der einen Seite, also Mietenspiegel, ne, wird immer mehr eingefroren. Sie haben ja auch Mieter oft drin, die schon 30 Jahre drin leben. Da können sie fast gar nichts auf die Miete umlegen. Also extrem wenig. Also so wenig, dass es in keinem Fall den Mehraufwand, zum Beispiel einer kompletten energetischen Sanierung, wieder rückfinanziert. So, das heißt, der Investor, der eine Immobilie zum Beispiel sanieren will, der kann nicht sanieren, weil er nicht alles umlegen kann und gerät aber unter Druck. Er muss sanieren, Klimawandel, ne? CO2-Steuer und alles, was da kommt, was wir dann noch besprechen. Und er ist sozusagen komplett eingeklemmt zwischen diesen Kriterien. Das wird echt schwierig, in Zukunft dort noch Geld zu bekommen, zu vernünftigen Zinsen, wenn man dann nicht diese ganzen Kriterien erfüllt. Und wie gesagt, die Masse der Immobilieninvestoren können gar nicht 100% dieser Kriterien erfüllen.
Aber das hat doch auch immense Auswirkungen auf das Bankenwesen. Also ich sag mal, Banken leben ja auch zum Großteil, ist jetzt Halbwissen, ne? Aber leben ja auch von Immobilienkrediten, die sie vergeben. Und wenn ich Ihnen jetzt lausche, gefühlt brechen dann 80% aller Kredite weg oder werden nicht mehr vergeben. Wie läuft das denn dann?
Wird schwierig. Die Banken wissen auch, also die sind ja jetzt schon damit konfrontiert, dass das Bauen stark zurückgegangen ist, also im Einfamilienhaus extrem, im Mehrfamilienhaus auch weit hinter allen Erwartungen zurück. Das heißt, die Baukredite sind ja schon rückläufig. Ne? So, und in Zukunft wird es schwieriger, das wissen auch die Banken. Und man sucht eben jetzt nach neuen Geschäftsfeldern. Klar, neue Geschäftsmodelle werden überall gesucht, bei Energieversorgern, bei Banken und in der Wohnungswirtschaft. Weil mit diesen ESG-Kriterien wird man also den Umsatz an Kreditvolumen nicht steigern können, sondern das wird eher rückläufig sein.
Und diese Vorgaben, die sind in Stein gemeißelt. Da kommen wir auch nicht mehr drum rum. Da können wir jetzt nicht sagen, da hoffen wir nochmal auf irgendeine Abstimmung, auf irgendeine Wahl, sondern das Thema ist durch. Das wird so kommen, ja?
Der Drops ist gelutscht. Aber man wird natürlich dann wieder merken in der Umsetzung, dass es so nicht funktioniert, dass es den Markt eigentlich die Kreditvolumen entzieht. Und dann wird man wieder zurücksteuern. Das hat man jetzt in vielen Bereichen gesehen, ne? Ob man jetzt das Verbrennerverbot vom Auto oder die Einführung der CO2-Steuer, es wird ja plötzlich alles geschoben, weil man merkt, es führt zu dramatischen Verwerfungen im Markt. Aber erstmal geht es jetzt los und bis es dann wieder klemmt und dann wird man wieder zurückrudern. Aber erstmal, haben Sie recht, ist das gesetzt.
Ist das ein deutsches Gesetz? Ist das europäisch? Ist das weltweit?
Also das läuft europäisch gleich. Es wird auch weltweit ausgerollt. Ja, es ist eigentlich, es gibt natürlich auch manche Länder, die sagen, wir machen einfach nicht mit. Ne? Aber nicht
zum Beispiel,
in der Europäischen Union.
Wer wäre das? Wer macht nicht mit?
Russland zum Beispiel. Mhm. Indien, also die großen Spieler, die Chinesen, ne, die sagen, wir machen einfach nicht mit. Die steigen ja auch aus dem Klimaabkommen aus. Bei der USA weiß ich es jetzt gar nicht genau. Aber die großen Länder, alles, was die ausbremst, Wohlstand in ihre Länder zu bringen, da machen die einfach nicht mit.
Und sind leider so groß und so haben so einen massiven Anteil an dem Markt, dass wahrscheinlich, wenn alle anderen sich strikt dran halten, der Effekt gar nicht so groß ist, wenn die Big Five nicht mitmachen. Ne?
Es ist ja wie beim CO2-Ausstoß. Wenn die Großen nicht mitmachen, verändert sich das Klima weiterhin negativ, ohne dass irgendwas passiert, und selbst wenn Deutschland auf CO2-Null ist. Ne? Das haben wir ja auch schon oft besprochen.
Bedeutet ja, jetzt mal ganz einfach gedacht, weniger Aufträge im Bau, Preise müssten fallen.
Ja, also man merkt das ja jetzt schon. Also mit der Baukrise ist dieses Ansteigen der Baupreise, ne, ist auf jeden Fall gestoppt. Wir sind jetzt auf so einem Plateau und es geht auch schon langsam rückwärts. Also das merkt man deutlich.
Und das glauben Sie auch, dass das Auswirkungen dann hat, also das Bauen, der dann noch bauen kann. Ne? Also es gibt ja noch zwei Arten von Menschen, die für die es sich rentiert. Die einen, die haben Cash, die müssen nicht finanzieren. Und die anderen, die erfüllen alle Kriterien. Das wird eine massive Minderheit sein.
Ja.
Also erstmal, das sind die großen Profiteure, die beiden Parteien, nehme ich an. Ne?
Genau. Und die beiden, die das schaffen auch, dann zu investieren werden, wenn sie die Immobilien an den Trends der Zukunft ausrichten, werden sehr, sehr wirtschaftliche Investments haben.
Was heißt das für den angespannten Wohnraum?
Dass der Wohnungsmangel zunimmt. Also es ist ja ein Trend, den wir schon seit Jahren sehen. Offiziell fehlen wohl 500.000 neue Wohnungen. Inoffiziell, wenn man mit Journalisten spricht, reden wir von weitaus über 1 Million neue Wohnungen in den Ballungszentren, die inzwischen fehlen. Ne? Und da geht es ja um bezahlbare Wohnungen. Da geht es ja nicht um Wohnungen, die 30 Euro kalt kosten pro Quadratmeter, ne? Sondern bezahlbare Wohnungen. Und wenn jetzt immer mehr solche Trends wirken, wird immer weniger gebaut und dann wird sich die Wohnungsnot natürlich verschärfen.
Wenn man jetzt mal so diesen einfachen Immobilieninvestor mal nimmt, ne? Also ich rede jetzt von 10 Jahre vor der Rente, ne? Ich überlege nochmal irgendwie in eine Immobilie zu investieren, ein, zwei Eigentumswohnungen, um irgendwie dann die in 15 Jahren abzubezahlen und dann mir meine Rente aufzubessern, ne? Also sagen wir mal so, was man landläufig kennt. Das war ja etwas, was jahrelang wirklich gut funktioniert hat, ne? So, jetzt haben wir schon festgestellt, okay, allein den Kredit zu bekommen, das wird schon nicht ganz einfach werden. Aber jetzt kommt ja noch so eine technische Komplexität dazu. Jetzt reden wir von modernen Gebäuden, jetzt reden wir von ja Sachen, auf die man achten muss, Energieeffizienz und so weiter und so weiter. Welche Folgen hat das denn dann? Also sowohl jetzt für denjenigen, der da investieren möchte, Eigentümer, aber auch für den Mieter, und ja, sagen wir mal, auf die beiden reduziert.
Also der Staat, unser Staat, unser deutscher Staat wäre eigentlich sehr gut beraten, wenn er Wohnungseigentum fördert von Menschen, damit sie eben im Alter abgesichert sind. Um im Alter als Rentner, wenn man logischerweise weniger Einkommen hat, eine abgezahlte Wohnung zu haben. Das wissen zum Beispiel Menschen in Rumänien, in Griechenland, in Portugal, in Spanien ganz genau. Dort wird es schon mit in die Wiege gelegt. Die haben also Eigentumsquoten, die sind gigantisch hoch. Also Rumänien über 90%, muss man sich mal vorstellen, Eigentumsquote. Deutschland ist unter 50%, Tendenz sinkend. Das heißt, die Menschen im Alter liegen dann größtenteils dem Staat auf der Tasche, der wieder mit Steuergeld, was er dann denen, die arbeiten, wieder wegnehmen muss. Also das ist ein Teufelskreis. Also es wäre ganz wichtig, das Wohneigentum eher zu fördern, vor allen Dingen für die eigengenutzte Wohnung, sagen wir mal so. Und was Sie jetzt ansprechen, ist nochmal ein anderer Punkt. Das sind eigentlich die explodierenden Instandhaltungskosten. Wir bauen also Häuser, wo wir ganz viel Technik reinstecken. Wärmepumpen, Fußbodenheizung, verschiedene Solaranlagen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Bussysteme, Smart Home. Demnächst müssen Sie noch das Kaltwasser kühlen, weil man in den Kaltwasserleitungen Legionellen gefunden hat, wegen dem Klimawandel natürlich. Und das sind so Dinge, die man wirklich sich angucken muss mit Blick auf die Trendforschung, weil es sind ja viele Techniken sinnvoll, aber es sind zu viel. Und die Technik hält auch nicht mehr so lange wie früher. Ich mache mal ein Beispiel, so ein Heizkessel früher, den ich eingebaut habe als Heizungsbauer, Öl- oder Gaskessel, der hatte 40 Jahre Lebensdauer vor sich. Da ist mal eine Pumpe kaputt gegangen, mal eine Steuerung. Das ist eigentlich das Nachhaltigste, was Sie machen können, einen bestehenden Heizkessel zu reparieren. Egal, ob der jetzt mit was der angetrieben wird. Weil über die Lebensdauer nicht immer wieder neue Produkte zu produzieren, die natürlich viel graue Energie verbrauchen, wenn sie hergestellt werden und auch CO2 ausstoßen, ist natürlich viel sinnvoller. Wenn Sie heute einen neuen Heizkessel einbauen, Gas, Pellet oder Wärmepumpe, liegen die bei unter 15 Jahren, haben aber alle ein Nachhaltigkeitszertifikat. Und wir haben jetzt als drittes noch diesen extremen Handwerkermangel. Wir haben immer weniger Handwerker. Wir haben extrem komplizierte Heiztechnik, komplex. Also ich will mal nur mal eine Zahl nennen. Wenn Sie heute so ein 20 Wohneinheiten Mehrfamilienhaus mit einer Fußbodenheizung ausrüsten, da reden wir über 20 Kilometer Rohrleitung. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also rollen Sie mal eine 20 Kilometer Rohrleitung aus und fahren mit dem Auto entlang, wie lange Sie da fahren. Das steckt in einem Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten. Das heißt auch, ne, der ökologische Fußabdruck ist riesengroß. Und wenn das jetzt zusammenkommt, wir stopfen ganz viel Technik rein, die sehr komplex und störanfällig ist. Wir haben kaum noch Handwerker in Zukunft. Und die Technik, die wir reinstecken, speziell in der Heizungsseite, hält nicht mehr so lang wie früher, um es mal vorsichtig auszudrücken, haben wir in Zukunft extreme Instandhaltungskosten. Also die haben wir jetzt schon, das kriegen wir gespiegelt von all unseren Kunden. Und dort kommt man schnell, wir machen ja sehr viel Monitoring auf die These, dass die Wartungs- und Reparaturkosten in Zukunft die eingesparten Energiekosten übersteigen. Weil wir haben ja Gebäude, wenn wir die neu bauen oder sanieren, die ganz sparsam sind. Und wenn Sie jetzt dort ganz teure, komplexe, störanfällige Technik reinbauen, die zwar nochmal die Energie sparsamer dann verwendet, aber der absolute Wert, ne, der Energie, der gebraucht wird beim Heizen, ist ja schon sehr gering bei den Häusern. Und dann fallen eben diese Wartungs- und Reparaturkosten ganz schnell höher aus als die eingesparten Energiekosten. Das heißt, es ist völlig klar, Das treibt den Wertverlust der Immobilie an. Und wir kommen ja dann später am Ende nochmal dazu, was kann man dagegen machen. Also ganz klar weniger Technik, langlebigere Technik und Technik, die die Menschen, also die Mieter auch einfacher bedienen können.
Reden wir mal über die Menschen da drin, also die Mieter in den Immobilien. Die haben ja auch so ein bisschen das Thema schrumpfende Kaufkraft. Ja, also Inflation, ich habe heute gelesen, Schweiz 0% Inflation. Also kamen heute die Zahlen raus, 3. Dezember nehmen wir gerade auf. Das haben wir in Deutschland nicht. Inflation lässt die Kaufkraft schrumpfen. Inwiefern wirkt sich das dann auch aus, weil die Miete, Sie haben gerade schon den Deckel angesprochen, Mietpreisbremse, ne, wird ja überall hochgefahren oder festgezurrt, so ist der richtige Begriff. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf Immobilieninvestitionen. Wie sehen Sie das?
Also die Kaufkraft ist eine entscheidende Größe. Wir haben ja festgestellt, der Wert der Immobilie liegt gar nicht mehr so im Stein, sondern in den zu erwartenden Zahlungsströmen. Und das sind am Ende die Mieten. Und wenn man sich heute mal anschaut, jetzt gerade mal im Gebäudebestand, zahlt der Mieter eine Kaltmiete. Er zahlt über die Betriebskostenabrechnung das Gas oder die Fernwärme plus die ganzen Abrechnungsdienste, die auch enorm in den Preisen steigen. Er sucht sich einen Stromanbieter, bezahlt den Stromanbieter und fährt tanken. Und wenn Sie die Geldstabe gedanklich nebeneinander hinlegen, im Gebäudebestand ist eben im Moment, sind die Ausgaben für Heizung, Warmwasser, Abrechnungsdienste, Haushaltsstrom und Autotanken pro Quadratmeter und Monat weit über der Kaltmiete. Das heißt, man spricht auch davon, die Mieten sind die neuen Nebenkosten. Und das ist eigentlich eine Horrornachricht, weil der Investor kann nur Gewinne machen und gute Mietrenditen von der Kaltmiete. Alle anderen Zahlungsströme gehen an andere Firmen im Markt. Und wenn die Menschen immer mehr für Heizung, Warmwasser, Abrechnungsdienste, Strom, Autotanken, Versicherung, die Gurke aus dem Supermarkt, was auch immer, immer mehr bezahlen müssen, sie haben ja nur ein Budget, wird die Kaltmiete immer mehr unter Druck geraten. Und viele Vermieter werden in Zukunft nicht mehr diese Kaltmieten bekommen, die sie sich wünschen, sowieso, aber auch die sie brauchen, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können. Und das ist natürlich ein riesen negativer Trend, der wiederum auf den Wert des Gebäudes natürlich total durchschlägt.
Es gab ja früher mal so diese Faustformel, ich glaube 35% des Nettoeinkommens soll für Wohnen draufgehen, da kann ich mich dran erinnern. Und wenn man heute mal überlegt, so in meiner Region, in der ich beheimatet bin, unter 1.000 Euro beispielsweise auch schon, also jetzt selbst wenn man sagt inklusive Nebenkosten, da kriegt man gar nichts. Also da kann man, da reden wir von wirklich einem Zimmer fast. Ne? Also ja. Wenn man sagt ansatzweise mit einer vielleicht kleinen Familie, da 1.000 Euro geht gar nicht. Da reden wir eher von 1,3, 1,4, 1,5, wenn nicht sogar mehr. Und wenn man jetzt mal überlegt, 35%, das, also ich meine, da reden wir von 4.500 bis 5.000 Euro netto.
Ja, ne? Richtig.
Schwierig, ja, schwierig. Haben die wenigsten, glaube ich.
Genau, und wenn die Kaufkraft sinkt, sinken die Mietrenditen. Und das wiederum bremst im Prinzip die Investoren aus, überhaupt neu zu bauen. Das ist ja dieser Teufelskreis. Und wenn wenig neu gebaut wird und wir immer mehr Zuzug haben in Deutschland, Kinder geboren werden und so weiter, also wenn der Bedarf steigt und wir immer weniger bauen, wird der Wohnungsmarkt immer mehr unter Druck geraten. Ne? Also der Druck im Kessel sozusagen.
Druck im Kessel. Sie haben gerade eben den Begriff gestrandetes Anlagevermögen gebracht. Können Sie mit denen noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären, was Sie damit meinten?
Ja, das ist eigentlich die, sagen wir mal, die Illusion, dass man in Betongold investiert hat und dann läuft es von ganz allein. Man hat praktisch immer Renditen und ist im Alter abgesichert. Und jetzt kommen solche Sachen wie CO2-Steuer, Instandhaltungskosten, Kaufkraft, ESG-Kriterien. Also man muss ja dann eine Anschlussfinanzierung auch machen meistens. Und das Anlagevermögen wandelt sich dann innerhalb relativ kurzer Zeit von einem sehr wirtschaftlichen Anlagevermögen zu einem defizitären Anlagevermögen. Und defizitäres Anlagevermögen ist eben gestrandet. Also das soll wahrscheinlich so erinnern an ein Schiff, ne, ein wertvolles Schiff, was im Wasser fährt, alle freuen sich und jetzt wird es an den Strand getrieben, läuft dort auf Sand oder auf einen Riff im schlimmsten Fall, dann ist es auch ein gestrandetes Schiff. Und wenn man das eben auf die Immobilien überträgt, ist das ähnlich zu sehen. Und so ein gestrandetes Schiff wieder fit zu machen, wissen wir selber, ist echt schwierig.
Also ich versuche es mal in ein Beispiel zu drücken. Eigentumswohnung, hat 200.000 Euro gekostet, 1.000 Euro Miete, Cashflow positiv, alles wunderbar. Auf einmal heißt es, okay, jetzt muss energetisch saniert werden, es muss nachfinanziert werden, 50, 60, 70.000 Euro nachfinanzieren. Der Mieter zieht aus, keiner zahlt mehr die Miete, Miete geht eher runter, geht auf 800, Kosten aber hoch, Immobilienwert bleibt aber gleich. Das wäre so ein klassisches Beispiel für, das ist gestrandetes Anlagevermögen. Ja?
Genau, Technik, Reparaturkosten sind zu zahlen. Ne? Hm. Dieses Thema Netzdienlichkeit, was wir dann noch besprechen, ist nicht vorhanden. Also kommen noch höhere Energiekosten auf die Bewohner des Gebäudes zu. Das ist eigentlich ein schönes Bild, ja.
Um es mal zu versuchen, auf so eine Sache runterzubrechen, ne? Neudeutsch KPI, ne? Key Performance Indicator, also so eine Zahl quasi, eine Sache, wäre das so eine Energieeffizienzklasse, dass man sagt, da kann man schon gut ablesen, oh, das wird nichts?
Genau, also Banken nehmen ja jetzt schon die Energieeffizienzklasse auch als Bewertungsmaßstab. Wenn sie neu vermieten, wenn sie verkaufen die Immobilie, müssen sie immer diesen Energieausweis jetzt vorlegen. Und man kann sagen, je weiter sie rechts sind in der Energieeffizienzklasse, also je schlechter die Energieeffizienz ist, umso weniger ist das Gebäude wert. Je weiter sie links sind in der Energieeffizienzklasse Richtung A, umso wertvoller ist das Gebäude. Es wird jetzt schon als Bewertungsgrundlage genommen. Und was machen die Immobilieninvestoren? Die holen sich diese Energieausweise im Internet. Da gibt es so Plattformen, wo man die Randdaten des Gebäudes eingibt und kriegt dann einen Energieausweis ausgedruckt. So, und wenn Sie jetzt wissen, je weiter ich in der Mitte oder links bin mit meinem Gebäude, umso wertvoller ist das, werden also bewusst zunehmend falsche Eingaben getätigt. Also ich höre das aus allen Ecken der Immobilienwirtschaft, um dann Energieausweise zu haben, die eigentlich einen besseren Standard ausweisen, als er eigentlich real da ist. Und das ist natürlich wieder so eine Mogelei. Damit kann man sich eine Weile über Wasser halten. In Berlin in der Politik ist das schon angekommen, dass dort gemogelt wird. Das heißt, man wird sich nächstes Jahr was einfallen lassen. Wahrscheinlich im Zuge jetzt Abschaffung Heizungsgesetz, GEG, überarbeiten, dass man diesen Schummeleien auch den Riegel vorschiebt, dass wahrscheinlich dann nur noch Energieberater oder wer auch immer, wenn sie das Gebäude persönlich besichtigt haben, die Energieverbräuche gecheckt haben und so weiter, dass dann der Energieausweis nur noch so ausgestellt werden kann, vermute ich jetzt. Also ist jetzt eine Vermutung, weil im Moment mogelt man dort, was das Zeug hält. Aber ganz klar, wer eine schlechte Energieeffizienzklasse hat, das Haus ist wesentlich weniger wert im Verkaufen, im Vermieten, weil auch die Mieter sagen, schlechte Energieeffizienzklasse, heißt hohe Betriebskostenabrechnung. Also hier will ich eigentlich nicht rein.
Was heißt schlecht? Ab wann ist man schlecht in Ihrer Welt?
Naja, ich würde jetzt gar nicht mal die Klassen A, B, C und so weiter nehmen, weil die sind ja in Europa auch in jedem Land wieder anders. Also ein Gebäude, was in Frankreich Energieeffizienzklasse A hat, kann durchaus in Deutschland eine C-Klasse sein. Ich würde es eher mal an den Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Heizwärmebedarf, der steckt ja hauptsächlich dahinter, ausmachen. Also im Altbau, wenn Sie in der Energieeffizienzklasse ganz rechts sind, also G oder so oder H, das sind die Worst Performance Buildings, also wirklich schlechteste Effizienzklasse, da geht dieser Heizwärmebedarf durchaus hoch auf 200, 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Wenn Sie heute ein Haus neu bauen im Mehrfamilienhausbereich, KfW 55, haben vielleicht eine Wärmepumpe drin, haben eine Infrarotheizung drin, haben Photovoltaik am Dach, dann haben Sie eine Energieeffizienzklasse A oder A+. Und dann liegen Sie beim Heizwärmebedarf zum Beispiel bei 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ja, also ein Zehntel, ne, wodurch klar ist für die Mieter, ich habe also eine viel geringere Betriebskostenabrechnung als in dem Altbau mit der schlechten Energieeffizienzklasse. Und wir hatten ja vorhin besprochen, die Zahlungsströme der Mieter stellen den Wert dar, der Immobilie. Und die Mieter sind mobil. Und dann gehen eben die mobilen Mieter eher dorthin, wo sie niedrige Betriebskosten zu erwarten haben, also in diese Immobilien hinein.
Aber die werden ja nicht gebaut, weil keiner Kredite bekommt.
Die werden zu wenig gebaut, genau. Und es ist ja auch so, mal um so einen Vergleich zu kriegen, wir haben das ja in Aschersleben erlebt, wo wir einen alten DDR-Plattenbau geplant haben auf hochgradig energieautark mit Pauschalmiete. Und dort habe ich ja die Mietergespräche gemacht, die wohnten vorher in dem alten Plattenbau für 5,50 Euro pro Quadratmeter und Monat als Kaltmiete in dem Plattenbau. Und dann habe ich sie mal interviewt, was zusätzlich noch für Heizung, Warmwasser, Abrechnungsdienste, Grundgebühr, Stromzähler, Haushaltsstrom und Autotanken dazukommt. Und das ist natürlich eine Bandbreite, je nach Wohnungsgröße, Anzahl der Personen und wie viel ich wirklich Auto fahre, kam dann zu diesen 5,50 Euro, wo man denkt, die wohnen preiswert in diesen alten Platten, nochmal 5 bis 7 Euro pro Quadratmeter und Monat obendrauf. Das heißt, in Summe liegen die bei 11, 12 Euro jetzt schon in diesen alten, unsanierten Plattenbauen. Wir haben das saniert. Wir haben einfach den anderen im Markt diese 5 bis 7 Euro weggenommen, haben das dem Vermieter gegeben und der hat das komplett saniert, Fahrstuhl rein. Man kann sogar ein Auto mitnutzen, ist auch schon drin. Und das wird jetzt vermietet mit einer Pauschalmiete und Energieflatrate für 11,50 Euro pro Quadratmeter für 5 Jahre fest garantiert. Na? Also so kann es dann super funktionieren. Ne? Das ist jetzt schon mal eine Lösung vorweggenommen.
Merken wir uns, da haben wir auch schon mal in verschiedenen Podcast-Folgen drüber gesprochen, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Thema interessiert, gerne mal die älteren Folgen auch anhören. Da finden Sie jetzt schon Lösungen für die Probleme, die hier auf uns zukommen. An einen erinnere ich mich auch. Und das ist das Thema, Sie haben gerade gesagt, es geht um Wärmen. Ja, also das ist ganz wichtig. Ne? Also die
Energieausweis, genau.
Ja, die Bude warm zu bekommen. Ich erinnere mich aber auch an eine Aussage von Ihnen, in Zukunft wird es nicht ums Wärmen gehen, da geht es ums Kühlen. Jetzt könnte ich ja sagen, ich halte mal die Füße still, mach mal gar nichts und in 15 Jahren redet keiner mehr davon, es muss gut gedämmt sein, es muss schön gewärmt werden, sondern da geht es darum, wie kriege ich die Bude kalt.
Genau, also der große Trend ist, Heizen verliert an Bedeutung, weil die Winter werden milder. Der Gebäudebestand wird peu à peu saniert. Der Neubau ist sowieso, hat eine sehr gute Hülle. Also der Heizwärmebedarf geht zurück. Das ist ganz klar, also langfristig gesehen. Und der Kühlbedarf geht nach oben. Das Problem ist nur, Kühlen ist aktuell wesentlich teurer als Heizen von der Energieseite her. Es sei denn, Sie haben eine Photovoltaikanlage. Dann ist Kühlen sozusagen überhaupt keine Kostenbelastung, weil genau dann, wenn die Sonne scheint, muss ich auch kühlen und habe ich den Sonnenstrom. Also das passt eigentlich.
Jetzt haben wir noch das Thema CO2-Steuer. Die soll steigen ab 27, glaube ich.
Also schon ab nächstes Jahr, aber empfindlich ab 27.
Ja, was heißt das genau? Hm. Wie schlimm wird's?
Ist sozusagen der vorletzte Treiber für das gestrandete Anlagevermögen. Ich glaube, viele Vermieter haben das Thema CO2-Steuer gar nicht so im Blick. Die hören das zwar, aber haben sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Also die CO2-Steuer wird massiv nach oben gehen, vor allen Dingen ab 27. Und je nachdem, wo die dann rausläuft, das ist ja so sozusagen ein Wert, der sich erst im Markt auch entwickelt, Angebot, Nachfrage, kann das laut neuesten Untersuchungen in den nächsten 5 Jahren für eine durchschnittliche Familie in Deutschland für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autofahren durchaus 1.500 Euro im Jahr mehr Kosten betrachten. Und das wiederum führt natürlich zum einen dazu, dass diese Kaufkraft weiter sinkt und die Mieteinnahme unter Druck gerät. Aber jetzt kommt noch was dazu, was eigentlich viel schlimmer ist. Wenn man sich anschaut, wie diese CO2-Steuer im Mietrecht umgelegt werden kann auf den Mieter, so ist das so gestrickt, dass wenn Sie ein Gebäude haben, was ganz wenig CO2-Steuer abgenommen bekommt, also wenig CO2-Ausstoß hat, dadurch wenig CO2-Steuer zahlt, dann können Sie als Vermieter dieses ganz wenige fast komplett auf den Mieter umlegen. Sie werden also belohnt, wenn Sie sich darum kümmern, dass der CO2-Ausstoß zurückgeht. Aber die andere Seite, also an der rechten Skala-Seite, wenn Sie Gebäude haben, die viel CO2 ausstoßen, was im Prinzip der ganze Gebäudebestand ist, der ältere Gebäudebestand, dort wird viel CO2 ausgestoßen, dann können Sie die CO2-Steuer, die von Ihnen als Vermieter erstmal zu zahlen ist, fast gar nicht auf den Mieter umlegen. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, im Bestand bei den Vermietern, wenn jedes Jahr die CO2-Steuer hochgeht, geht gleichzeitig die Mietrendite nach unten. Und das ist etwas, was die meisten Vermieter im Bestand so überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Die Banken haben das schon auf dem Schirm, die gucken sich das an, weil das am Ende wiederum bei der Kreditvergabe die Sicherheit des Immobilieninvestors nach unten stuft. Ja, also wenn die sehen, hoher CO2-Ausstoß, das steht demnächst dann alles auch in diesen Papieren für die Gebäude, wie hoch ist der und Energieeffizienzklasse, da gibt es dann eine Art Personalausweis für die Immobilie, wo das alles drinsteht, welche ESG-Kriterien sie erfüllt und so weiter. Und dann haben sie einfach jedes Jahr eine schlechtere Mietrendite. Und das ist ein ganz großer Treiber, um eben Immobilien in dieses gestrandete Anlagevermögen hineinzutreiben.
Reden wir nochmal über Netzdienlichkeit. Das wurde schon 2-3 Mal angedeutet. Netzdienlichkeit und Lastspitzen, alles so Wörter, die man ja irgendwie jahrelang als Immobilieninvestor gar nicht kennen musste. Jetzt werden sie aber langsam wichtig und interessant. Was ist das und wieso hat das auch einen Einfluss auf mein Investment?
Also früher hat praktisch unser deutsches Stromnetz den Menschen und den Firmen gedient, um zuverlässig zu bezahlbaren Preisen Energie zu liefern. Jetzt dreht sich das gerade rum. Wir haben also in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel erneuerbare Energien zugebaut, fluktuieren, die sind mal da, mal nicht. Wir bauen sehr zügig Grundlastkraftwerke ab und es ist abzusehen, dass in 1 bis 2 Jahren das Netz dicht ist, weil wir Jahrzehnte verpasst haben, das Netz auszubauen, weil wir das Thema Energiespeicherung sträflichst vernachlässigt haben. Wir haben also jetzt nach 20 Jahren plötzlich in der Forschung festgestellt, dass nachts keine Sonne scheint. Ganz überraschend. Also ist ein Spaß, ne, für unsere Zuhörer. Und wir haben die Intelligenz des Netzes eben nicht genügend ausgebaut. Und man sieht im Moment, dass diese Eingriffszahl in die Netze massiv steigt. Also diese Notfalleingriffe, diese Redispatch-Eingriffe, wenn also verschiedene Leitwarten miteinander Windkraftanlagen runterregeln müssen, Erdgas-Regelkraftwerke hochregeln müssen, um immer dieses Level im Gleichgewicht zu halten. Das nennt man Notfalleingriffe. Die waren vor 20 Jahren, hatten wir 3 bis 6 Notfalleingriffe pro Jahr in Deutschland. Letztes Jahr 17.200. Tendenz steigend. Also nur, dass man mal sieht, was im Moment passiert. Und das wird dazu führen, dass sich das ganze Strommarktdesign verändert. Also demnächst werden die Menschen und die Firmen, also die Kunden, dem Netz dienen müssen. Also wir reden da über einen Mangel. Eine Mangelwirtschaft. Und da gibt es zwei verschiedene Dinge. Zum einen wird der Strompreis variabel sein, zeitabhängig. Das heißt, man hat ja jetzt schon, haben die meisten einen intelligenten Stromzähler drin, ein Smart Meter. Und dann kommt praktisch von den Stromanbietern ein Preissignal. Wenn Überschuss im Netz ist an Strom, Sonne und Wind zum Beispiel, dann kriegen sie etwas günstiger den Strom. Ich sage bewusst etwas günstiger. Da geht dann eben nicht auf Null oder Minus, weil der Grundsockel Mehrwertsteuer und EEG-Umlage und so weiter, das muss ja immer erhalten bleiben. Und umgedreht, wenn Mangel im Netz ist, geht der Preis nach oben. Spitzenpreis in den letzten Jahren war mal bei 3 € pro Kilowattstunde, nur dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Das heißt, wer jetzt nicht netzdienlich ist, also seine Verbräuche an dieses Angebot anpassen kann, also Last verschieben kann, und das ist für die Oma Merenke in der Regel kaum möglich. Die kann vielleicht mittags die Waschmaschine starten, aber das ist schon alles. Der wird wesentlich höhere Preise in Zukunft zahlen. Und dazu kommen noch die Lastspitzen. Wenn das Netz also jetzt immer dichter wird, ist nicht die Kilowattstunde das Problem, sondern die Leistung. Und wenn dann in Firmen, kennt man das ja gewerblich, Lastmanagement machen die schon immer. Wenn die eine große Lastspitze haben, also wenn viele Verbraucher zugleich so eine Entnahmespitze an Strom im Netz reinschieben, dann kriegen die fürs ganze Jahr einen höheren Preis aufgebrummt. Und das, was im Gewerbe stattfand, wird jetzt bis in die Mietswohnung von Oma Merenke runtergedrückt. Das heißt, wenn die Oma eine Lastspitze hat, wird ihr Strompreis fürs ganze Jahr nach oben gehen. So, und jetzt denke man mal an die Kaffeemaschine, Wasserkocher, jetzt denke man mal an Autoschnellladung, E-Autos, an Wärmepumpen, die alle Lastspitzen verursachen. Das heißt, das Strommarktdesign wird sich brutal verändern. Wer netzdienlich ist, wer Leistungen verschieben kann, der wird viel Geld sparen. Und wer sich nicht netzdienlich verhalten kann, der wird zur Kasse gebeten. Und wenn ich mir die Gebäude anschaue, wo jeder Mieter seinen Stromzähler hat, seinen Anbieter, wo der Vermieter ja von außen gar nichts groß steuern kann, lediglich bei der Heizung, würde ich mal sagen, 80-85% des Immobilienbestands ist nicht netzdienlich. Dort werden wesentlich höhere Betriebskosten für den Strom auf die Mieter zukommen. Und das wiederum setzt die Kaltmiete unter Druck, weil dann die Kaufkraft zurückgeht.
Wir wollen jetzt natürlich nochmal versuchen, irgendwie eine Lösung für die Zukunft zu finden. Weil, so ehrlich muss ich sein, das schockiert mich schon, was ich hier gerade höre. Und im stillen Kämmerlein hoffe ich irgendwie, dass da noch gegenreguliert wird, dass das nicht mehr so passiert, weil es mich irgendwie gefühlt von allen Seiten trifft. Weil auf der einen Seite wohne ich in Immobilien, andererseits finde ich Immobilien als Investment auch interessant und habe auch vor, hier in Zukunft irgendwie zu bleiben und mir das auch A, leisten zu können und B, auch möchte ich investieren. Und das schockt mich schon ein bisschen, was ich hier höre. Und deshalb hoffe ich sehr, dass da erstmal gegenreguliert wird, dass wir gar nicht irgendwie so einen Zusatzweg brauchen. Hoffe aber auch, dass sie einen noch an der Hand haben, falls nicht gegenreguliert wird, dass es etwas gibt, was man tun kann. Und da werfe ich den Ball erstmal zu Ihnen rüber und hoffe, dass da jetzt was kommt.
Genau, also es ist ja, am Ende führen ja diese Randbedingungen eigentlich zu einer schleichenden Enteignung. Ne? Und jetzt kann man zwei Dinge machen. Also das ist ja eigentlich das Thema, wie wir gegen diese Trends arbeiten können, ist unser Hauptgeschäftszweck. Also wir entwickeln Lösungen für Immobilieninvestoren, für Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften, wie Immobilien der Zukunft aussehen können, entweder in der Sanierung oder im Neubau, damit sie diesen Trends entgegenstellen. Wenn sie ihre Immobilie hochgradig energieautark machen und alles auf Strom natürlich umstellen, dann haben Sie, wenn Sie den Restzukauf mit Ökostrom machen, eine CO2-steuerfreie Immobilie. Das wäre sozusagen der erste Ansatz für das Thema CO2-Steuer. Wenn Sie die Gebäude in der Sanierung oder im Neubau, gilt immer für beides, in ein Low-Tech-Konzept bringen, also weniger Technik, langlebigere Technik, also zum Beispiel auf wassergeführte Heizsysteme verzichten, ne? Und mit Infrarotheizung arbeiten, die 2 bis 3-mal so lang halten wie eine Wärmepumpe oder ein Gaskessel, wartungsfrei sind und auch von einem Handwerker, von einem Hausmeister wieder gewechselt werden können, auch am Ende zu einer höheren Resilienz führen, weil wenn in jedem Raum so ein Infrarotpanel an der Decke ist und es geht mal eins kaputt, ist nur eine Wohnung, also ein Zimmer nicht beheizt und nicht das ganze Haus. Also dieser Low-Tech-Ansatz, wenn Sie also Technik nehmen, Infrarotheizung, da gibt es 30 Jahre Garantie, Photovoltaikpaneele gibt es 30 Jahre Garantie, dezentrale Warmwasserbereitung mit dem Autarkieboiler, die leben 30 Jahre, diese Boiler. Also wenn Sie auf diese Langlebigkeit sind, kriegen Sie die Instandhaltungskosten massiv gesenkt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich, was kann ich gegen die Kaufkraftminderung machen? Ja, ich kann im Prinzip dem Gasversorger, dem Stromversorger an der Tankstelle das Geld wegnehmen. Also diese Position, die sonst an andere Marktteilnehmer gehen, nehme ich in meine Mieteinnahme hinein, indem ich eine Pauschalmiete mit Energieflat mache. Der Mieter ist völlig abgesichert gegen jegliche Energiepreissteigerung. Ich bin hochmotiviert, das Gebäude hocheffizient, gedämmt mit Solar, von mir aus auch Wärmepumpe, wenn es sein muss, Infrarotheizung, was auch immer, zu führen, weil je weniger ich Energie zukaufe, umso höher ist meine Mietrendite. Also ein disruptiver Ansatz im Geschäftsmodell, weg von der Kaltmiete, das ist der kleine Teil und das große Geld vom Mieter geht an andere Firmen, hin zu einer Kombimiete, all inclusive, wo ich mir praktisch diese Zahlungsströme und der Wert der Immobilie kommt ja, bildet sich ab durch die zu erwartenden Zahlungsströme. Automatisch, wenn ich jetzt meine Gebäudehülle saniere, Solar einsetze, hochgradig energieautark bin, Neubau und das alles anwende, bin ich in einer besten Energieeffizienzklasse. Das heißt, das ist für die Bank wieder ein Ausdruck eines höheren Wiederverkaufswertes. Ich habe außerdem ja mehr Mieteinnahmen, dadurch, dass ich mir das von den Energieversorgern mit einverleibe und die Gesamtmiete natürlich günstiger anbieten kann. Also ich komme auch zum bezahlbaren Wohnen, ist ja der Wiederverkaufswert der Immobilie viel höher, weil der sich durch die Ertragswertmethode berechnet aus der Jahresmieteinnahme mal Faktorierung. Gibt es in verschiedenen Regionen verschiedene Faktorierungen. Das heißt, mein Wert der Immobilie, Wiederverkaufswert, Beleihungswert und Sicherheiten steigt natürlich. Wenn man so ein Gebäude dann auch noch auf Netzdienlichkeit auslegt und das geht nur mit der Pauschalmiete, also man muss praktisch jeder Mieter hat einen einzelnen Stromzähler und Vertrag und Datenschutzabkommen und so weiter, das geht nicht, sondern man muss die Pauschalmiete einführen, wenn man die Kriterien erfüllt, um aus der Heizkostenverordnung zu kommen. Und dann können wir diese dezentralen Warmwasserspeicher ansteuern, können die mit Sonnenstrom füllen, statt einzuspeisen. Wir können bei einem günstigen Preissignal diese dezentralen Warmwasserboiler erwärmen und sparen Geld. Wir können auch den Warmwasserboiler für einen Tag abklemmen vom Strom. Das macht man alles über den Energiemanager, wenn der Preis teuer ist. Wir können die großen Batterien bei uns nutzen, um im Sommer nachts Sonnenstrom einzuspeisen. Weil dafür wird man Geld kriegen, wenn sie in Zukunft am Tag einspeisen, wo 6 Millionen andere auch einspeisen, werden sie Strafe bezahlen. Das wird alles politisch schon vorbereitet. Ne? Wir können mit der Batterie natürlich auch die Lastspitzen abschneiden. Wir können also sagen, wenn eine kurzzeitige Lastspitze ist, bitte nimm die aus der Batterie und nicht aus dem Stromnetz, weil dann bleibt mein Preis für den Zukauf der Energie niedrig. Ich kann auch im Winter, wenn die Batterie leer ist, sozusagen den billigen Strom, wenn das Preissignal gerade günstig ist, Windstrom, kann ich über Nacht meinen riesigen Akku vollfüllen mit Energie und habe große Vorteile. Ich kann auch die Infrarotheizung abschalten vom Netz, wenn der Strom teuer ist im Winter, bis zu 4 Stunden. Da geht die Wohnraumtemperatur im Neubau nur um 0,5 Grad zurück. Oder wenn der Strom billig ist im Winter, kann ich die Infrarotheizung, kann ich die Räume leicht überhitzen um 1 bis 2 Grad, um einen Energievorrat zu schaffen. Das heißt, ich kann richtig große Energiemengen hin und her schieben in die Zeiten, wo es günstig ist. Und wenn es nicht günstig ist, gehe ich sozusagen in Deckung und lebe aus den Speichern. Das heißt, es wird die Mietrendite nochmal erhöhen für unsere Investoren. Also das wäre der letzte Punkt. Und wenn Sie sich dann mit so einer Immobilie, wie ich sie jetzt beschreibe, wie wir sie ja auch planen, Neubau oder Sanierung, um einen Kredit sozusagen bemühe, erfülle ich ja schon fast alle ESG-Kriterien der Zukunft, was Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz, Einsatz der Sonnenenergie, Nachhaltigkeit und so weiter betrifft. Das heißt, ich kriege dann für solche Projekte natürlich in Zukunft auch Kredite mit sehr günstigen Zinsen. Und das werden aus meiner Sicht die Perlen in der Immobilienwirtschaft.
Zum Thema Infrarotheizung nochmal ganz kurz einen Gedanken, Meinung, Gefühl mit der Bitte um kurzes Feedback. Weil Sie haben das jetzt so oft angebracht und in vielen Podcast-Folgen und ich merke in mir einen gewissen Reiz, einen positiven. Also ich fühle mich leicht hingezogen zu dem Thema Infrarotheizung. Natürlich eingefärbt durch die Gespräche mit Ihnen. Und was ich irgendwie mir wünsche, ich würde das gerne mal fühlen. Also ich höre und merke, dass ich denke, das klingt interessant und das wäre was für mich. Ne? Ich habe aber so ein bisschen Respekt davor zu sagen, Heizung raus, machen wir jetzt, Infrarotheizung dran. Professor Leukefeld hat gesagt, das ist toll. Dann sitze ich da im Raum und merke, oder will da mal schlafen. Ne? Also jetzt können Sie natürlich sagen, gehen Sie mal zum Nachbarn, der eine an der Decke hängen hat, aber da mal schlafen, es fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, das mal anzufassen oder geht ja nicht, aber zu fühlen. Wissen Sie, was ich meine? Was würden Sie da empfehlen?
Ja. Also ich muss davor warnen zu sagen, jetzt überall Infrarotheizung rein. Muss ich wirklich nochmal warnen. Es ist eine Einzelfallentscheidung. Also ich würde sagen, in einem Neubau oder in einer sehr gut sanierten Hülle würde ich sofort sagen, ist Infrarotheizung wirtschaftlich und übrigens auch ökologisch überhaupt nicht zu toppen. Das haben wir in vielen Projekten nachgewiesen. Der Spiegel hat Artikel darüber geschrieben, hat unsere Gebäude als die sparsamsten Mehrfamilienhäuser Deutschlands benannt. Das ist ja wie so ein Orden, den man sich anheften kann. Also man muss wirklich schauen, jetzt in einem Altbau ungedämmt würde ich keine Infrarotheizung reinsetzen, weil dann wird es viel teurer für Sie. Ne? Das ist erstmal das Erste. Also im Altbau ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Was mache ich? Dämme ich? Baue ich eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung? Gehe ich mit Photovoltaik rein? Da können ja unsere Zuhörer gerne mal auf unsere Website schauen, www.oma-merenke.de. Da haben wir auch Ideen mal abgebildet, was so Einfamilienhausbesitzer machen können. Und an sich muss man natürlich wissen, man kann das zu Hause bei sich ausprobieren. Also wenn Sie sagen, in meiner Mietwohnung will ich das mal ausprobieren, ist es überhaupt kein Problem. Wichtig ist immer, es muss ein hochwertiges Produkt sein, was einen guten Strahlungswirkungsgrad hat. Es muss exakt an die richtige Stelle positioniert werden und es muss exakt ausgelegt werden, was die Leistung betrifft. Und da muss ich sagen, in meiner Wahrnehmung im Markt gibt es wirklich viel Schrott auch in dem Bereich. Also billigste Module aus China, die schlechten Wirkungsgrad haben, die irgendwo hingehangen werden, auch von den Nutzern. Ne? Die kaufen das im Internet, hängen es irgendwo hin und sagen, ah, ist ja furchtbar. Ja, man muss es wirklich gut positionieren, gut auslegen. Man braucht ein gutes Produkt. Dann hat man einen Raumthermostat, stellt seine Temperatur ein. Und dann muss man natürlich auch den eingeschwungenen Zustand abwarten. Also wenn ich jetzt in einer kalten Wohnung eine Fußbodenheizung anmache, merke ich erst mal 1-2 Stunden gar nichts. Dann ist es mir einfach kalt. wenn ich ein Infrarotmodul anmache in einer kalten Wohnung, dann bratzelt mir das richtig auf den Kopf, weil die natürlich dann alles gibt, um den Raum erstmal auf Temperatur zu bringen. Wenn der Raum eingeschwungen ist, merken sie das gar nicht mehr. Weil das ist ja eine Strahlung, die kommt dann von der Decke, wenn ich es an die Decke mache, verteilt sich überall im Raum, wird wieder reflektiert und macht eigentlich alle Oberflächen warm. 1 bis 2 Grad wärmer als die Lufttemperatur. Zeitversetzt steigt dann auch die Lufttemperatur an. Es gibt aber keine Luftbewegung, deswegen auch viel weniger Staub bei Infrarotheizung. Und dann haben Sie also ein sehr angenehmes Gefühl, weil Sie nur noch warme Oberflächen um sich haben. Also nicht so warm wie bei der Fußbodenheizung, immer 1-2 Grad höher als die Lufttemperatur. Und die Behaglichkeit ist bei Strahlungsheizungen viel, viel höher als bei Konvektionsheizung, also Luftheizung wie Fußbodenheizung oder Heizkörper. Und wir haben ja oft so Fernsehsender da, ZDF, MDR, die immer überraschend klingeln beim Mieter, machen Interviews. Und die Mieter sind in der Regel total begeistert und sagen, naja, sie müssten sich erstmal umstellen, das ist eine ganz andere Heizungsart, aber am Ende haben sie auch nur am Raumthermostat ihre Wunschtemperatur eingestellt. Und jetzt sind sie total begeistert, weil es eben diese, wie beschreiben die Mieter das immer, diese Kachelofenwärme ist, diese Lagerfeuer oder Sonne, ne? Strahlungswärme. Und weil wenig Staub im Raum ist, weil die extrem schnell regelbar ist, ne? Die ist ja mitten im Raum, geht an, gibt Wärme ab und wenn sie ausgeht, ist sie wieder kalt in ein paar Minuten. Also diese schnelle Regelbarkeit führt eben nicht zu Überschwingungen, dass es mal zu warm, mal zu kalt ist, wie bei Fußbodenheizung, wo alles ewig träge ist, hoch und runter geht. Ne?
Reizt mich immer noch, das einmal auszuprobieren. Also
ja, kann man wirklich auch mal machen. Ich meine, im Schlafzimmer würde ich es nicht machen, weil man da in der Regel gerne kühl schläft. Ne? Mhm. Aber wenn man so ein kleines Büro hat zum Beispiel, dort mal, wo die Lampe ist, ein Infrarotpanel hin, wirklich vorher die Leistung auslegen, also Watt pro Quadratmeter, was braucht Ihr Raum an Wärmeleistung, das ist ja wichtig. Und ein älteres Gebäude hat eben eine höhere Watt pro Quadratmeter Leistung als ein gut gedämmtes Gebäude. Dann dorthin machen, unbedingt mit einem Regler, also mit einem Raumthermostat, dass man sagt, ich stelle meine gewohnte Temperatur ein. Und die gefühlte Strahlungswärme ist immer wärmer als die Lufttemperatur. Man sagt, so 1 bis 2 Grad ist die Strahlungswärme gefühlt wärmer als die Luft. Und das merke ich, wenn ich mit diesen Fernsehsendern immer mitgehe hinter der Kamera und dann klingeln die und die machen die Tür auf, ist ja immer spontan. Und dann gucke ich immer auf die Raumthermostate. Und in der Regel ist meistens 19,5 Grad eingestellt, wo ich natürlich die Mieter dann auch gern mal provoziere und sage, ist Ihnen das nicht zu kalt und so, sagen die, ja, überhaupt nicht. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, gleich mal auf 22 Grad gestellt, gefühlt 24 Grad. Die haben relativ schnell wieder zurückgedreht, weil sie geschwitzt haben und haben dann praktisch stufenweise so langsam zurückgedreht, bis sie den Punkt hatten, wo sie sagen, jetzt fühlen wir uns richtig wohl. Und das ist meistens 19,5, weil gefühlt ist es dann eben 21,5, also genau das, was man von der Lufttemperatur her mag. Und Sie wissen ja, jedes Grad Raumtemperatur, was runter geregelt wird, spart eine Menge Energie. Das heißt, per se sind die dadurch auch schon sparsamer als mit einer Fußbodenheizung.
Wir werden das Thema weiter beobachten. Auch an Sie da draußen gerne der Appell, wenn Sie Erfahrungen haben, Fragen, Wünsche, Probleme, melden Sie sich gerne bei Professor Timo Leukefeld auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ja, ich blicke immer noch optimistisch in die Zukunft, weil ich irgendwie jemand bin, der an Innovationskraft glaube. Also ich glaube daran, dass man Lösungen findet und vielleicht ist es manchmal auch gar nicht verkehrt, wenn viele im Markt in eine falsche Richtung gehen. Das ist für den Markt grundsätzlich nicht gut, aber für den Einzelinvestor, für die Einzelperson kann das natürlich vom Vorteil sein. Ob man da jetzt so egoistisch denken sollte, steht auf einem anderen Blatt, aber Lösungen müssen her. Das steht außer Frage. Wir müssen unser Denken ändern. Deshalb sind Sie hier genau richtig beim Denkwandler-Podcast. Herr Professor Leukefeld, das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, sehe ich genauso. Um sein Verhalten zu ändern, braucht man Wissen. Wir versuchen in dem Podcast zu erklären, wie man vom Wissen zum Handeln kommt. Und ich kenne eine Menge Immobilieninvestoren, die jetzt ihre Eigentumswohnungen verkaufen, zum Beispiel denkmalgeschützte Gebäude, wo klar ist, dort ist nichts zu dämmen, da ist auch mit Solar nichts zu machen. Das heißt, der Wert wird richtig runtergehen. Die verkaufen jetzt diese Immobilien und investieren in neue Immobilien oder in sanierbare Immobilien, die in diese Kriterien reingehen, die wir alle heute besprochen haben und sind hinterher total happy. Also es gibt sogar ganze Investorengruppen, die jetzt solche alten DDR-Plattenbauten aufkaufen, wirklich für ein Apple und ein Ei, die werden überall abgestoßen. Und dann mit guten Fördermitteln, Worst Performance Building, sanieren. Wir machen das Konzept für die hohe Autarkie, springen in die Pauschalmiete mit Energieflat. Und da werden Gebäude, die man in der Regel eher abreißen möchte heute, zu den Perlen der Immobilienwirtschaft. Und das ist natürlich auch ökologisch sinnvoll, weil gerade diese alten Gebäude, nehmen jetzt mal als Beispiel die Plattenbauten, Stahlbeton, ne, CO2 ist schon mal in die Luft gepustet, Salz trocken. Ja, es ist doch ein ökologischer Irrsinn, die abzureißen und neu aufzubauen. Das heißt, hier kommt wirklich Ökologie und Wirtschaftlichkeit zusammen, wenn man die richtigen Geschäftsmodelle wählt.
Und da bleiben wir dran, da bleiben wir in den nächsten Folgen dran und werden da den Finger in die Wunde legen, aber auch neue Wege aufzeigen. Ich sage recht herzlichen Dank, Professor Timo Leugefeld. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und allen eine schöne Woche noch.